Und als sie mich gesehen hat, hat sie mich angelächelt und Deramanana gesagt, was halt auf Paschto Danke heißt. Und da ist mir halt klar geworden, wir haben nicht nur das Leben dieser Frau gerettet, sondern wir haben halt auch dafür sorgen können, dass 6 Kinder weiterhin eine Mutter haben.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Alle 2 Minuten stirbt eine Frau während der Schwangerschaft, der Geburt oder kurz danach. Die meisten dieser Todesfälle könnte man verhindern, wenn die Frauen und Mädchen Zugang zu besserer medizinischer Versorgung hätten. Eine der 5 Hauptursachen für Müttersterblichkeit sind unsichere Schwangerschaftsabbrüche. Und die wären als Ursache fast vollständig vermeidbar. Ärzte ohne Grenzen setzt sich deshalb dafür ein, dass sichere Schwangerschaftsabbrüche zu grundlegenden Gesundheitsversorgung zählen. Denn sichere Schwangerschaftsabbrüche retten Leben. Und damit herzlich willkommen zu dieser Live-Folge der Notaufnahme mit dem Titel Choice Matters, gynäkologische Hilfe in Krisengebieten. Wir sind heute zum ersten Mal in der Charité in Berlin-Mitte zu Gast, der historischen Hörsaalruine. Und heute geht es um Selbstbestimmung, um reproduktive Gesundheit und Rechte und um sichere Schwangerschaftsabbrüche. Ich bin Anna Duschime, Autorin und Journalistin.
Und ich bin Christian Katzer, ich bin der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
Gleich zu Beginn ein wichtiger Hinweis. In der heutigen Veranstaltung sprechen wir über Themen wie unsichere Schwangerschaftsabbrüche, Schwangerschaftskomplikationen sowie sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt. Diese Inhalte können emotional belastend sein. Bitte achtet gut auf euch. Wenn ihr merkt, dass es euch zu viel wird, nehmt euch eine Pause, geht kurz raus an die frische Luft oder trinkt was, was auch immer ihr mögt. Solltet ihr von zu Hause aus zuhören, könnt ihr jederzeit stoppen, euch bewusst Zeit für euch nehmen oder mit einer vertrauten Person über die Inhalte sprechen. Unsere heutige Gästin ist Gynäkologin. Sie war bereits mehrfach mit Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. In all ihren Einsätzen hat sie Frauen und Mädchen in unterschiedlichen Lebenssituationen begleitet und betreut. Während Schwangerschaft und Geburt, in der Nachsorge und sie hat auch sichere Schwangerschaftsabbrüche ermöglicht. Herzlich willkommen, liebe Vivian Simm. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Vivian, lass uns gleich loslegen. Du bist ja Gynäkologin in Essen, wo meine Eltern herkommen. Das tut nichts zur Sache, aber ich wollte es einfach mal sagen. Wenn du nicht mit Ärzte ohne Grenzen im Einsatz bist, macht es für deine Arbeit einen großen Unterschied, ob du in Deutschland oder in einem Krisen- bzw. Konfliktgebiet arbeitest? Ich denke da an den schmalen Grat zwischen Leben und Tod. In vergangenen Podcast-Folgen haben wir auch immer wieder gehört, wie gefährlich Schwangerschaft oder Geburten für Frauen und Mädchen in vielen Ländern weltweit sind.
Ja, es macht einen sehr großen Unterschied und es ist deshalb halt auch so ein wichtiges Thema. In unseren Projektländern sterben Frauen und Mädchen viel zu oft an den Folgen mangelnder medizinischer Begleitung während der Schwangerschaft oder an Geburtskomplikationen. Das ist hier in Deutschland glücklicherweise sehr selten der Fall. Aber nicht jeder Todesfall ist vermeidbar. Auch in Deutschland sterben Frauen, aber die Ursachen sind hier meist andere als in unseren Projektländern. Dort liegt es nämlich häufig an fehlender medizinischer Versorgung. Die Frauen erreichen medizinische Einrichtungen einfach nicht rechtzeitig. Und damit ist auch das Sinken der Müttersterblichkeit mit einer unserer Hauptaufgaben in vielen unserer Projekten. Die Hauptgründe für Müttersterblichkeit sind einmal starke Blutungen zum Beispiel nach der Geburt, Präeklampsie oder Eklampsie, das kennen wir hier auch als Schwangerschaftsvergiftung. Dafür gibt es eine Schwangerenvorsorge, da kann man sowas im frühen Stadium erkennen, so wie das hier halt der Fall ist. Aber in unseren Projektländern gibt es diese Schwangerenvorsorge halt sehr häufig nicht. Und dadurch kommen die Frauen dann halt erst in einem sehr, sehr späten Stadium der Erkrankung zu uns. Und manchmal sterben Mutter und Kind oder das Kind oder einer von beiden.
Ja.
Und die dritte Ursache sind halt Infektionen. Man kennt noch so ein bisschen das Kindsbettfieber, da gibt es heute Antibiotika für. Aber Infektionen sind in ganz, ganz vielen Ländern halt auch ein indirekter Indikator für unsichere Schwangerschaftsabbrüche. Denn wenn die Abbrüche unsachgemäß, zum Beispiel mit nicht sterilem Material durchgeführt werden, können lebensgefährliche Infektionen entstehen. Und unsichere Schwangerschaftsabbrüche zählen, wie du halt auch schon gesagt hast, zu den häufigsten Gründen für Müttersterblichkeit. Und das Schlimme ist, dass diese eigentlich vollständig vermeidbar wären.
Ja, das ist wirklich das Ärgerliche. Ich habe ja so einen leichten Hang zur Dramatik, aber habe ich gerade, als ich schmaler Grat zwischen Leben und Tod gesagt habe, habe ich überdramatisiert oder hast du das wirklich auch erlebt? Also diese Gratwanderung und diese brenzligen Situationen bei deinen Einsätzen und das ist tatsächlich dann da häufiger ist in den Projektländern als hier in Deutschland?
Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte in den Projektländern, in denen ich gewesen bin, halt zahlreiche Situationen, wo ich das erlebt habe. Es gab für mich in meinem ersten Projekt so einen Schlüsselmoment, in dem mir klar geworden ist, was es bedeutet, in diesem Land, in dieser Situation, diese Frau medizinisch versorgen zu können. Ich erinnere mich an den Fall, es war eine Frau, die zu uns zur Geburt ins Krankenhaus gekommen ist und sie hatte halt bereits 5 Kinder und eigentlich war alles komplikationslos, aber es war halt auch schon die 6. Geburt und dabei ist die Gebärmutter gerissen und eine rasche Schwangerschaftsfolge, wie bei ihr es halt jetzt der Fall war und eine hohe Zahl von Geburten, erhöhen halt das Risiko für Geburtskomplikationen wie Blutungen oder eben halt auch das Reißen der Gebärmutter, wie in diesem Fall. Sie war bei uns im Krankenhaus, aber wenn sie nicht bei uns gewesen wäre, wäre sie zum Beispiel zu Hause verblutet. Wir hatten dann die Möglichkeit, sie ziemlich sehr schnell in den OP zu bringen und der Riss an der Gebärmutter war leider sehr groß, sodass wir die Gebärmutter entfernen mussten, um das Leben dieser Frau zu retten.
Wow.
Das ist natürlich ein sehr gravierender Eingriff und das ist das allerletzte, was man als Geburtshelferin im Rahmen einer Geburt tun möchte. Aber manchmal ist es die einzige Lösung und auch die einzige Hoffnung, die man dann in diesem Moment noch hat. Das ist hoch emotional und auch ich habe in dieser Nacht nach diesem Eingriff eigentlich gar nicht geschlafen und bin dann bei Tagesanbruch zu dieser Patientin gegangen, die bei uns dann auf der Station, postoperativen Station gelegen hat. Und habe sie da, als ich kam, habe sie dann da im Schneidersitz auf dem Bett vorgefunden, krass, obwohl sie gerade wirklich eine schwere OP hinter sich hatte und sehr viel Blut verloren hatte. Und als sie mich gesehen hat, hat sie mich angelächelt und Deramanana gesagt, was halt auf Paschto Danke heißt. Und da ist mir halt klar geworden, wir haben nicht nur das Leben dieser Frau gerettet, sondern wir haben halt auch dafür sorgen können, dass 6 Kinder weiterhin eine Mutter haben. Und sie weiß das und den Frauen und den Menschen in unseren Projektländern ist das bewusst, dass Menschen, dass Frauen bei der Geburt auch sterben können und das war sehr besonders.
Das ist echt schwer mit anzuhören, vor allem wenn du sagst, das sind ja, dass es ja alles vermeidbar ist. Das ist das, was mir, glaube ich, nicht so richtig in den Kopf gehen will. Das ist alles vermeidbar. Wir haben das medizinische Wissen, was wir brauchen. Und trotzdem, ja, gibt es solche Schicksale. Und ja, und Expertinnen wie dich sind da. Und das, ja, das kriege ich alles nicht so richtig zusammen. Du hast es aber vorhin bei den Gründen der Müttersterblichkeit erwähnt. Und wir möchten da auch heute einen Schwerpunkt setzen. Ein Grund für die hohe Müttersterblichkeit weltweit sind auch unsichere Schwangerschaftsabbrüche. Ich glaube, wir haben schon mal im Podcast zu Frauengesundheit ganz allgemein gesprochen.
Mindestens
einmal. Christian, wir sprechen ja heute nicht allgemein zum Thema Schwangerschaftsabbrüche, sondern ganz konkret auf die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen bezogen. Was ist denn wichtig zu wissen, wenn wir das Thema im Kontext der humanitären medizinischen Nothilfe betrachten?
Na, also letztendlich humanitäre Hilfe heißt ja letztendlich, dass wir in Ländern arbeiten, in denen das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist oder ganz wenig funktioniert. Das heißt, aufgrund von Krisen und Konflikten Menschen keinen oder kaum Zugang zu medizinischer Versorgung haben. In den meisten Ländern, in denen wir arbeiten, haben auch viele Menschen kaum oder wenig Zugang zu Bildung und auch das klassische Wissensübermittlung, ja, gerade was ja bei Frauengesundheit oft eine Rolle spielt, zwischen den Generationen ist durch Krieg und Krisen unterbrochen, was dazu führt, dass Themen Aufklärung über sexuelle Gesundheit und der Zugang zu Verhütungsmitteln etc. wirklich sehr begrenzt ist für Frauen. Dazu kommt noch, dass in den Kontexten wirklich wir viel mit sexualisierter Gewalt konfrontiert sind. Ist einfach ein weit verbreitetes Problem in Kriegs- und Krisenkontexten. Und dazu kommt dann, dass die zeitnahe Versorgung von Überlebenden kaum zu bewerkstelligen ist, weil halt einfach keine medizinische Versorgung in der Nähe da ist, ja, weil die Krankenhäuser weit weg sind, weil die Infrastruktur zerstört ist. Dazu kommt oft noch, dass es oft Mangelernährung gibt, ja, einfach aufgrund von Krieg und Vertreibung, der Zugang zu Lebensmitteln und einfach extrem erschwert ist. Und da sagen wir als Ärzte ohne Grenzen, merken einfach ganz klar und haben da auch verschiedene Studien angestellt, in denen die Zahlen ganz klar sind, dass sichere Schwangerschaftsabbrüche Leben retten können. Ja, dazu haben wir die Sachen auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Es ist ganz klar aus diesen Studien, dass eine Frau die aus welchen Gründen auch immer eine Schwangerschaft nicht fortführen möchte, einen Weg finden wird, diese zu beenden.
So ist das.
Und sie wird dafür ihr Leben riskieren und sie weiß das.
So bitter. Ich weiß, dass du nicht auf die Zahlen eingehen wolltest, aber ich glaube, die sprechen ja eine klare Sprache. Deshalb würde ich das gerne nochmal hören. Und ich glaube auch, dass sie nochmal so das Thema oder die Relevanz des Themas ganz gut verdeutlichen können.
Hinter jeder Zahl steckt eine Frau und Schicksale, so wie du die Geschichte, die du gerade erzählt hast. Schätzungen zufolge werden jedes Jahr mehr als 25 Millionen unsichere Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen. 25 Millionen ist wirklich eine extreme Zahl. Dabei sterben fast 40.000 Frauen daran. Das ist wirklich eine Riesenzahl. Runtergebrochen heißt es, dass wirklich alle 13 Minuten statistisch eine Frau an den Folgen einer unsicheren Schwangerschaftsabbruchs stirbt. Dann wieder statistisch wären das ungefähr 4 Frauen in der Zeit, wo wir den Podcast aufnehmen, 4 bis 5.
So also eine absurd hohe Zahl, absolut, dafür, dass es vermeidbar ist.
Das
ist
nicht und dazu normal. Kommt aber noch, dass 90% der unsicheren Abbrüche in den Ländern des globalen Südens passieren. Ja, also da ist die Zahl dann statistisch das eine Ding, aber wenn man das zusammenrechnet, dann gibt es einfach Länder, die statistisch viel mehr betroffen sind. Und dazu kommt noch, dass dann natürlich die Frauen, die das überlebt haben, zusätzlich noch mit Langzeitfolgen wie Traumata, chronischen Schmerzen oder Unfruchtbarkeit zu kämpfen haben. Und weil wir gerade bei Zahlen sind, es gibt natürlich auch die positive Seite von Zahlen.
Ja.
Und zwar aus Ländern, in denen Schwangerschaftsabbrüche legalisiert wurden. Da steht zum Beispiel Rumänien und Südafrika raus. In Rumänien sanken die Todesfälle um 77% und in Südafrika um 91%, nachdem Schwangerschaftsabbrüche legalisiert wurden.
Krass.
Heißt aber nicht, dass in den Ländern dann alle wirklich Zugang haben. Mhm. Wir sehen ganz klar, dass besonders marginalisierte Bevölkerungsgruppen extrem schwierigen Zugang haben, zum Teil einfach aus Bildung heraus, aber auch dann wieder, wenn sie sehr in ländlichen Gebieten wohnen, weil einfach die Infrastruktur nicht da ist. Und daher versuchen wir in unserer Arbeit ganz klar, uns auf diese Bevölkerungsgruppen zu konzentrieren, um den Zugang zu Schwangerschaftsvorsorge, Verhütungsmitteln, aber auch einen sicheren Schwangerschaftsabbruch zu ermöglichen. Deswegen auch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Unsere Arbeit finanzieren wir durch private Spenden. Besonders in Zeiten wie heute ist es natürlich extrem wichtig, dass wir unabhängig von Regierungen und deren politischen Willen sind. Deshalb brauchen wir eure Unterstützung, denn mit privaten Spenden können wir an unserer Überzeugung festhalten, dass Frauen selber und informiert über ihren Körper und ihre Gesundheit entscheiden sollen. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, dann findet ihr dazu einen Link unter www.msf.de/spenden, natürlich in den Shownotes. Die Menschen hier im Saal finden das auch auf ihren Sitzen oder mit dem QR-Code.
Vivian, vielleicht kannst du mal ganz konkret ausführen, was Ärzte ohne Grenzen macht, um die Frauen und Mädchen zu unterstützen. Also wir haben ja gerade gehört, allein durch die Zahlen, der Bedarf ist riesig. Was macht Ärzte ohne Grenzen ganz konkret?
Also wir haben ein Drei-Säulen-Prinzip und daran orientieren wir uns auch mit dem heutigen Titel Choice Matters. Mhm. Es geht nämlich darum, und das ist sehr wichtig, dass die Frauen die Wahl haben, dass sie informierte Entscheidungen treffen können, die sie dann selbst treffen können, nachdem wir sie halt ergebnisoffen beraten haben. Und das können sie nur tun, wenn sie entsprechende Informationen haben und dann halt auch den Zugang zu qualitativ hochwertiger medizinischer Versorgung bekommen.
Klar.
Diese drei Säulen, von denen ich gerade gesprochen habe, sind einmal, dass wir beraten und unterstützen im Falle einer ungewollten Schwangerschaft und dass wir Fragen zur Familienplanung und zur Verhütung beantworten. Das ist dann verbunden mit Aufklärungsarbeit. Wir arbeiten aber auch mit den Gemeinden zusammen, mit den Communities. Wir haben dort GesundheitsberaterInnen in unseren Projekten, die auf die Menschen zugehen und informieren. In unseren Projekten bieten wir sichere medikamentöse und operative Schwangerschaftsabbrüche an. Und wir betreuen die Frauen mit medizinischer Nachsorge nach unsachgemäßen Abbrüchen, aber natürlich auch nach den Abbrüchen, die bei uns durchgeführt wurden.
Das klingt, also das Paket und die drei Säulen, das klingt alles total logisch, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es in unterschiedlichen Ländern immer noch nicht ganz einfach ist, das genauso umzusetzen, aber dazu kommen wir ja später noch. Auch wenn ich es mir einigermaßen denken kann, vielleicht kannst du trotzdem mal erklären, wie ein sicherer Schwangerschaftsabbruch überhaupt abläuft, wenn Frauen den Zugang dazu haben.
Klar. Sehr gerne. Also ein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch ist eine sehr sichere und gängige Methode, ist auch die Methode, die ganz klar von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen ist und hat den klaren Vorteil, dass dieser Abbruch in einer vertrauten Umgebung stattfinden kann, also zu Hause zum Beispiel, und nicht invasiv ist. Also nicht invasiv heißt, man benötigt keine Instrumente in irgendeiner Art und Weise und man muss nicht darauf achten, dass alles steril ist. Es gibt zwei Arten von Medikamenten, die wir dafür verwenden. Das sind, oder die dafür verwendet werden üblicherweise, das sind einmal das Mifepriston und das Misoprostol. Der Abbruch funktioniert am besten, wenn beide Medikamente miteinander kombiniert werden. Aber
nicht gleichzeitig, oder doch?
Nee, hintereinander. Und wenn das Mifepriston nicht zur Verfügung steht, kann aber auch Misoprostol alleine verwendet werden. Dann sind nur häufig größere Dosierungen notwendig oder es dauert halt länger. Mhm. Das heißt, idealerweise wird beides kombiniert, aber auch das Misoprostol alleine ist sicher. Die Medikamente führen dann einmal dazu, im Falle von dem Mifepriston, dass die Schwangerschaft mit Hormonen nicht mehr weiter versorgt wird. Und das Misoprostol führt dann dazu, dass Blutungen einsetzen und dann halt wie wehenartige Schmerzen einsetzen, so dass Schwangerschaftsgewebe wie zum Beispiel dann bei einer Fehlgeburt ausgeschieden wird. Der Vorteil an dem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch ist halt nochmal, dass er damit in dieser Kombination zu 95% wirksam und einfach extrem sicher ist. Die Wahrscheinlichkeit von schweren Komplikationen liegt bei weniger als 1%. Mhm. Und daher ist dieser medikamentöse Abbruch halt auch in abgelegenen Gebieten oder Konflikt- und Krisengebieten, in denen es halt einfach kein funktionierendes Gesundheitssystem mehr gibt, können da auch Abbrüche dann sicher vorgenommen werden.
Aber es gibt ja auch noch diesen operativen Abbruch, ne?
Genau. Der operative Abbruch ist in besonderen Situationen notwendig. Er wird insgesamt heute viel, viel weniger und seltener durchgeführt, weil halt diese medikamentöse Methode, die es heute gibt, so sicher ist. Manchmal ist es aber halt so, dass nicht das gesamte Schwangerschaftsgewebe ausgestoßen werden konnte. Und dann muss man nochmal einen operativen Eingriff machen. Es gibt aber auch zum Beispiel die Situation, wo eine Fehlgeburt unvollständig ist. Auch dann muss man zum Beispiel noch eine operative Ausschabung hinterher machen.
Okay. Und was unterscheidet einen sicheren von einem unsicheren Schwangerschaftsabbruch? Gibt es da so Leitlinien sozusagen, die das bestimmen?
Ja, die gibt es. Ein Schwangerschaftsabbruch gilt als sicher, wenn er mit einer von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Methode vorgenommen wird, das heißt entweder medikamentös oder halt operativ, wenn diese Methode an die Dauer der Schwangerschaft angepasst ist und wenn die Person, die den Abbruch vornimmt oder unterstützt, entsprechend geschult ist.
Sorry, was heißt denn an die Dauer der Schwangerschaft angepasst, genau?
Die Schwangerschaftswochen.
Ah, okay, also entweder medikamentös, also es hängt davon ab, wie fortgeschritten die Schwangerschaft ist,
genau,
ob man medikamentös oder operativ
völlig macht. Richtig. Okay. Also zum späteren Zeitpunkt der Schwangerschaft sollte nur medikamentös zum Beispiel ein Abbruch vorgenommen. Also medikamentös kann man immer machen, aber nicht operativ.
Ich finde, das zeigt doch aber auch, dass wir so wenig darüber, oder ich, vielleicht bin ich auch das Problem, häufig bin ich das Problem, aber dass man so wenig darüber weiß, das finde ich erschreckend. Ich bin 37 Jahre alt, warum weiß ich das denn nicht? Naja, okay, das kann ich ja nachholen.
Deswegen machen wir den Podcast
ja,
heute.
Ja, sehr gut.
Ein ganz klar und wichtiger Punkt ist halt noch, dass die WHO auch sagt, dass gewisse medizinische Mindeststandards vorherrschen müssen, damit ein Schwangerschaftsabbruch als sicher gilt. Das heißt, zu Hause kann man natürlich die medikamentöse Methode anwenden. So ist es ja eigentlich auch gedacht. Aber es sollte natürlich nichts Operatives in irgendeiner Art und Weise zu Hause vorgenommen werden. Dann gilt das Ganze natürlich auch als unsicher. Ne? Das ist völlig klar. Weil das ist genau dann nämlich der Punkt, wenn Frauen und Mädchen keinen Zugang zu sicheren Abbrüchen haben, greifen sie halt zu den gefährlichen Methoden, die dann halt auch zum Beispiel zu Hause durchgeführt werden. Die Patientinnen, die unsere Teams nach unsicheren Abbrüchen behandeln, haben beispielsweise schädliche Medikamente oder Gemische aus Giften wie Batteriesäure, Phosphor oder Chlor eingenommen und andere haben sich gefährliche Gegenstände wie Stöcke, Stricknadeln, metallische Haken oder Glassplitter eingeführt oder setzen halt ihrem Unterleib Schläge oder Stöße zu.
Das ist echt so tragisch und zeigt ja auch, wie verzweifelt die Betroffenen sein müssen, um zu solchen Mitteln zu greifen. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine Frau selbst zu Wort kommen lassen, die in so einer Situation mal war.
Genau, aber bevor wir dahin kommen, ein Wort vorneweg vielleicht noch, einfach, weil Schwangerschaftsabbrüche, genauso wie hier in vielen anderen Ländern, in denen wir arbeiten, häufig mit Gefühlen wie Scham und Angst und Hilflosigkeit begleitet werden. Deshalb ist es eigentlich gar nicht so einfach, mit betroffenen Frauen zu sprechen oder Frauen zu finden, die von ihrer Situation erzählen möchten. So ging es uns jetzt auch. Häufig erzählen dann aber Kolleginnen, die ein Vertrauensverhältnis zu Frauen aufgebaut haben und dann die Geschichte von den betroffenen Frauen anonymisiert wiedergeben. So konnten wir jetzt doch mit einigen Frauen sprechen zu dem Thema. Mhm. Da ist eine Geschichte, die mich wirklich besonders betroffen hat, weil es eine Mitarbeiterin von Ärzte ohne Grenzen ist und sie selber auch Hebamme ist. Ja, die Geschichte ist auch hier von einer Kollegin von mir erzählt worden. Die Gynäkologin Severin hat die aufgeschrieben und sie erzählt von Julie. Den Namen der Kollegin haben wir geändert, einfach um ihre Anonymität zu wahren. Und ja, wir haben diese Geschichte mit einer Sprecherin vertont. Lass uns doch mal reinhören.
Ja, gerne.
Es war spät in der Nacht, als mich das Personal ins Krankenhaus rief. Meine Kollegin Julie brauchte dringend Hilfe. Sie blutete stark und zitterte. Sie hatte hohes Fieber. Als ich ankam, lag sie auf einem blutgetränkten Bett und war kreidebleich. Julie ist 24 und eine ausgezeichnete Hebamme. In unseren gemeinsamen Pausen haben wir oft zusammen Tee getrunken und uns über unsere Familien und die Arbeit unterhalten. Sie hat mir erzählt, dass sie ihre drei jüngeren Schwestern unterstützt, damit sie ihr Studium abschließen können. 4 Tage vor der besagten Nacht im Krankenhaus war Julie zu mir gekommen und hatte mich unter Tränen um Hilfe gebeten. Sie hat mir erzählt, dass sie seit einigen Monaten eine Beziehung mit einem Mann hatte. Anfangs hatten sie Kondome benutzt, aber ihr Partner wollte lieber darauf verzichten. Andere Verhütungsmittel waren schwer zu bekommen, insbesondere für eine unverheiratete Frau. In dem Land, in dem wir arbeiten, hat die Religion einen starken Einfluss. Eine unverheiratete, schwangere Frau wird hier verachtet. Und das weitet sich auf die ganze Familie und die Gemeinschaft aus. Das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist, hat mir Julie gesagt. Ich kann es meiner Familie niemals erzählen, weil es so viel Schande über sie bringen würde. Unser Projekt hatten wir gerade erst begonnen. Wir konnten noch nicht einschätzen, welche Auswirkungen es für Frauen, Mitarbeitende und das Projekt haben würde, wenn wir sichere Schwangerschaftsabbrüche anbieten würden. Und wir konnten auch noch nicht abschließend mit den lokalen Verantwortlichen darüber verhandeln. Die politische Lage war instabil. Deshalb durften wir in unserem Projekt zu diesem Zeitpunkt noch keine sicheren Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Als Hebamme wusste Julie, dass Ärzte ohne Grenzen das Medikament Misoprostol vorrätig hatte. Wir haben es zur Behandlung von postpartalen Blutungen eingesetzt. Das Medikament wird unter anderem auch zur Einleitung von Abbrüchen verwendet. Julie fragte mich, ob ich ihr irgendwie Tabletten besorgen könnte. Aber ich habe ihr gesagt, dass ich das nicht machen könne. Ich rang sehr mit dieser Entscheidung. Meine medizinische Pflicht war es, ihr zu helfen. Ich respektierte ihre Entscheidung und wollte sie unbedingt unterstützen. Aber in diesem Fall hätte das, was sie von mir verlangte, schwerwiegende Folgen für Julie und das Projekt haben können. Ärzte ohne Grenzen hätte aus dem Land ausgewiesen werden können, wodurch wir Tausenden von Menschen in Not nicht mehr hätten helfen können. Die Entscheidung fiel mir unglaublich schwer. Aber in dem Moment habe ich nicht gedacht, dass ich bei unserem nächsten Treffen, gerade mal 4 Tage später, versuchen würde, Julies Leben zu retten. Ich habe Julie untersucht. Ihr Gebärmutterhals war geöffnet und es trat übelriechender Inhalt aus. Sie brauchte dringend eine Bluttransfusion und Antibiotika. Wir brachten sie in den Operationssaal, um die verbleibenden septischen Stoffe zu entfernen. Da sie keine andere Möglichkeit gesehen hatte, hatte Julie sich an jemanden ohne medizinische Ausbildung gewandt, um die Schwangerschaft zu beenden. Ich vermute, dass diese Person einen schmutzigen Stab verwendet hatte, um ihren Gebärmutterhals zu weiten und so den Abbruch einzuleiten. Damit hatte diese Person Julies Leben aufs Spiel gesetzt. Aber Julie hatte Glück. Sie hatte eine fast tödliche Sepsis durch den unsachgemäßen Abbruch. Nur weil wir sie rechtzeitig behandeln konnten, hat Julie überlebt.
Also was das für ein Dilemma für die hier sprechende Kollegin gewesen sein muss und unvorstellbar auch, dass Julie als Hebamme keinen anderen Weg gesehen hat. Also ich finde, das macht so greifbar und bedrückend klar, was passiert, wenn Frauen keinen Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen haben. Und es wird auch ganz klar, dass sich diese Situation für viele Frauen, dass sie sich einfach als lebensgefährlich herausstellen und dass es überhaupt keine dramatische Übertreibung ist. Und nochmal, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, aber das ärgert mich einfach so sehr, es gibt ja diese medizinischen Lösungen dafür. Also ich finde es kaum auszuhalten, dass so viele Frauen dazu einfach keinen Zugang haben. Wie war das denn bei dir, Vivian, in deinen Einsätzen? Konntet ihr überall sichere Schwangerschaftsabbrüche anbieten? Und wenn ja, wie habt ihr das als Team gemacht und wie habt ihr das genau umgesetzt?
Nein, also leider ging es nicht überall. Und es ist besonders schmerzhaft, wenn Frauen und Mädchen bei uns Hilfe suchen und wir sie nicht geben können oder nicht geben dürfen, wie jetzt gerade in dem Beispiel genannt. Und auch dort, wo wir Schwangerschaftsabbrüche durchführen konnten, durften oder dürfen wir halt häufig nicht öffentlich darüber sprechen. In einem meiner Projektländer zum Beispiel haben es die Behörden vor Ort geduldet, weil es ihnen ganz klar offenbar bewusst war, wie wichtig es ist und wie wichtig der Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen für die Betroffenen ist. Aber auch sie konnten es nicht offiziell erlauben.
Ja.
In unseren verschiedenen Projekten wird das immer ein bisschen unterschiedlich gehandhabt und an die lokalen Situationen halt angepasst. Wir haben im Rahmen der Familienplanung informieren wir darüber, dass wir sichere Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und wenn wir das machen, ist es zum Beispiel ein Weg, dass die lokalen Mitarbeitenden in der lokalen Sprache die Beratung und Aufklärung der Patientinnen machen. Und die Tabletten werden dann von einem internationalen Mitarbeitenden ausgegeben. Die lokalen Mitarbeitenden bei uns im Projekt stehen ja direkt mit der Bevölkerung in Kontakt und sind ja auch ein Teil davon. Sie sehen den hohen Bedarf, aber gleichzeitig ist es halt auch ein Schutz, weil sie bleiben ja einfach vor Ort und wohnen dort, ne? Wir internationalen Mitarbeitenden werden beim Einstellungsgespräch von Ärzte ohne Grenzen darauf hingewiesen, dass wir bei Bedarf sichere Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und da ist es halt ganz wichtig, dass wir alle zusammen an einem Strang ziehen. Mhm. Also zum Beispiel, dass der Apotheker, die Apothekerin die Medikamente vorrätig hat, dass der Logistiker sie bestellt, dass Hebammen und Kolleginnen beraten und Schwangerschaftsabbrüche dann halt auch durchführen. Mhm. Ärzte ohne Grenzen hat sich als Organisation ganz klar dazu committed. Und dann ist es halt einfach sehr wichtig, dass die lokalen Kolleginnen und Patientinnen sich darauf verlassen können, dass unabhängig, wer jetzt gerade vom internationalen Team vor Ort ist, dass trotzdem die medizinische Versorgung und dass Abbrüche weiter zuverlässig angeboten werden.
Ich kann mir vorstellen, dass es echt ein schreckliches Gefühl ist, wenn man den Menschen und den Frauen helfen möchte, es aber nicht darf. Also ein bisschen wie eure Kollegin das gerade mit Julie erzählt hat. Christian, wie geht ihr denn bei dem Thema mit den rechtlichen Rahmenbedingungen um, die ja wahrscheinlich auch von Land zu Land unterschiedlich sind, ne?
Total. Und viele denken ja, dass Schwangerschaftsabbrüche eindeutig geregelt sind. Aber siehe Deutschland, auch in den meisten Projektländern, in denen wir arbeiten, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen wirklich recht unübersichtlich und komplex. Und während wir den rechtlichen Rahmen mit einbeziehen bei den Entscheidungen, stellen wir die selbstbestimmte Entscheidung zur Gesundheit und zur Sicherheit unserer Patientinnen, auch der Würde, in den Mittelpunkt. Für uns ist die Frage zentral, wie können wir die Patientinnen bestmöglich unterstützen? In den meisten Ländern, in denen wir tätig sind, sind Schwangerschaftsabbrüche erlaubt, wenn es darum geht, das Leben einer Schwangeren zu retten oder ihre Gesundheit zu erhalten. Aha. Aus medizinischer Sicht ist das Leben und die Gesundheit einer schwangeren Person dann immer in Gefahr, ja, wenn sie ungeschwollt schwanger ist, ja, weil natürlich die Gefahr besteht, dass unsicherer Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wird. Und weil es bei diesem unsicheren Schwangerschaftsabbruch, wir haben jetzt lange darüber gesprochen, zu schweren Komplikationen bis zum Tod kommen kann, ist für uns aus medizinischer Sicht halt eine ungewollte Schwangerschaft eigentlich immer ein Grund, auch einen Schwangerschaftsabbruch anzubieten.
Ja, verstehe.
So. Aber ganz unabhängig von rechtlichen Situationen ist dann doch das meiste, was im Land vorkommt, ganz andere Sachen, die da eine Rolle spielen, ob Frauen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen habt. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, soziale Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten sind da wirklich ein großes Thema. Menschen mit geringen finanziellen Ressourcen, People of Color, indigene Menschen und Menschen, die in abgelegenen Gebieten leben, haben dann überproportional häufig keinen Zugang zu sicheren Abbrüchen. Mhm. Und dann nochmal dazu, Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten stehen oft dann noch vor dem großen Hindernis, dass die Wege zu den Gesundheitseinrichtungen extrem unsicher sind.
Ja, und die Zeit läuft dann ja auch bei Schwangerschaftsabbrüchen, ne? Vivian, erzähl uns doch mal ganz praktisch aus deinem Arbeitsalltag bei Ärzte ohne Grenzen. Also wie macht ihr zum Beispiel diese Aufklärungsarbeit? Wie vermittelt ihr, dass ihr sichere Schwangerschaftsabbrüche durchführt, obwohl es gesellschaftlich tabuisiert, stigmatisiert wird und so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand besprochen wird? Also wie bespricht man das, wenn man das nicht offenkundig kommunizieren kann? Darf man ja in Deutschland eigentlich auch nicht richtig, ne? Muss man ja auch fairerweise dazu sagen.
Bei uns ist es einfach Teil der Familienplanung. Mhm. Ne? Das heißt, es gibt erstmal Gespräche mit den Gemeindevorstehern, den Dorfältesten zum Beispiel, und da kündigen wir an, was wir tun, was wir machen und dass wir halt auch Familienplanung anbieten, und im Anschluss daran informieren dann unsere lokalen Mitarbeitenden in der jeweiligen Sprache, informieren dann die Bevölkerung, dass es unsere Projekte gibt, was wir tun, was wir machen, dass wir medizinische Hilfe anbieten und welche Art von medizinischer Hilfe, welche Art von Beratung, nämlich Familienplanung. Klar. Und vor allen Dingen, dass alles kostenlos ist. Die Betroffenen bekommen dann quasi von uns das Gesamtpaket an Infos, und das beinhaltet, wenn dann halt auch etwas diskreter, auch unser Angebot zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen. Und diese Infos sprechen sich dann häufig innerhalb der Gemeinde auch sehr schnell rum. Mhm. Weil wir im Krankenhaus den Bereich der Familienplanung haben, wissen die Frauen dann auch, wo sie hingehen können und wo es eine vertrauliche Beratung gibt, wo es Hilfe gibt.
Ja.
In den Projekten, wo wir Frauen zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen beraten haben, haben wir ganz klar auch die Wirksamkeit davon gesehen. Wir sehen in diesen Projekten nämlich keine oder kaum noch Folgen von unsicheren Schwangerschaftsabbrüchen. Also wir müssen keine Frauen mehr mit entsprechenden Komplikationen behandeln. Und dieses niederschwellige Angebot, dieses Beratungsangebot, dass für die Frauen keine Kosten entstehen und dass die Frauen vor allen Dingen wissen, wo sie hingehen können, wo sie diskrete, vertrauliche Hilfe bekommen, wenn es ein Problem gibt, das macht einfach den Riesenunterschied.
Das glaube ich.
Und so informieren wir die Menschen bereits vorab. Zusätzlich machen wir das halt auch noch im Rahmen unserer Arbeit direkt im Krankenhaus. Wir haben in den meisten Projekten auch eine Schwangerenvorsorge. Dort gibt es dann Aufklärungen zur Schwangerschaft, Geburt, zum Wochenbett, aber auch zur Versorgung eines Neugeborenen oder zum Stillen. Und jede Frau, die in unseren Projekten geboren hat, bekommt vor der Entlassung ein Aufklärungs- und Informationsgespräch und geht dann in der Regel auch mit einer Verhütungsmethode nach Hause, weil die Weltgesundheitsorganisation ganz klar empfiehlt, 2 Jahre bis zur nächsten Schwangerschaft zu warten, damit der Körper einfach Zeit hat, sich zu erholen. Häufig werden die Frauen ja dann noch von einem Familienangehörigen begleitet. In manchen Ländern muss zum Beispiel auch immer ein Mann anwesend sein. Und auch das wird genutzt. Es gibt dann in der Regel einen Wartebereich, wo diese Männer warten. Und dann dort werden zum Beispiel die wartenden Männer von männlichen Kollegen angesprochen und auch dort aufgeklärt, informiert. Wir stoßen da immer auf eine sehr große Akzeptanz. Die Menschen sind glücklich, dass sie Informationen bekommen und informiert werden. Und deshalb ist da immer sehr großes Interesse und auch sehr, sehr viel Dankbarkeit. Denn gerade in den Ländern, in denen wir arbeiten, in unseren Projektländern, wissen alle, dass eine Schwangerschaft oder eine Geburt für eine Frau sehr gefährlich ist. Das mag hier nicht so präsent sein, aber in den Projektländern wissen die Menschen das. Und die Männer wollen ja schließlich auch, dass ihre Frauen Schwangerschaft und Geburt ohne Folgen überstehen und vor allen Dingen überleben.
Ja, das ist ein ganz guter, positiver Schlusspunkt, finde ich. Und weil so emotional das Thema auch aufgeladen ist, hier spürt man schon den Konsens, dass sich alle zumindest darauf einigen können, wir wollen, dass die Frauen überleben. Also danke dir, Vivian, dass du deine Arbeit mit uns geteilt hast und dass du deine Erfahrung heute mit in den Podcast gebracht hast. Ich glaube, es ist klar geworden, wie wichtig es ist, dass die Frauen selber entscheiden, dass sie informierte Entscheidungen treffen können und dass sie in diesen Momenten auch nicht alleine sind und dass sie Zugang zu medizinischer Versorgung haben.
Ich bedanke mich auch. Mir ist das Thema sehr, sehr wichtig und es freut mich unglaublich, es zu sehen, auf welches große Interesse das hier stößt.
Auch von meiner Seite riesen Dank, Vivian, dass du sehr eindrücklich heute aus den Projekten von Ärzte ohne Grenzen berichtet hast. Falls ihr hier in der Charité oder ihr zu Hause euch mehr für die Arbeit von Vivian interessiert, wir suchen erfahrene Gynäkologinnen und Hebammen. Wenn ihr euch dafür interessiert, ist Informationsmaterial, das liegt hier aus. Für die Menschen zu Hause verlinken wir das natürlich in den Shownotes.
Ja, dann öffnen wir jetzt die Bühne für eure Fragen. Wir wollen, wie vorhin angekündigt, hier vor Ort noch mit euch diskutieren. Deshalb halte ich es kurz, obwohl es mir sehr schwer fällt, wie ihr euch denken könnt. Die nächste Folge des Podcasts erscheint voraussichtlich Ende November. Und an unsere lieben ZuhörerInnen zu Hause, wenn ihr Feedback oder Fragen habt, die beantworten wir natürlich auf allen Kanälen, auf Spotify, Insta oder wo auch immer ihr uns hört. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss und bis in 4 Wochen.
Tschüss.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Sprecherin Bettina Konradi. Schnitt und Produktion Christian Konradi. Moderation Anna Doschime. Organisation Live-Event Annika Fiegehen.